Hallo und willkommen zu unserer Vertiefung hier. Heute nehmen wir uns mal das Kommunalrecht in Deutschland vor. Also ein Thema, das uns ja alle irgendwie täglich betrifft, auch wenn es uns vielleicht gar nicht so bewusst ist.
Absolut.
Wir haben hier Auszüge aus einem Lehrmaterial vorliegen. Das gibt einen ganz guten Überblick. Und unsere Mission ist ja, dir die Kernpunkte und vielleicht auch ein paar überraschende Details so rüberzubringen, dass du ja schnell den Durchblick hast. Ganz ohne Paragraphendschungel.
Genau.
Lass uns mal direkt reinspringen. Mir ist da nämlich gleich was ins Auge gefallen. Diese ganze Idee der kommunalen Selbstverwaltung, die ist ja gar nicht neu. Die geht wohl ziemlich weit zurück und steht sogar im Grundgesetz.
Absolut. Das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Artikel 28 Grundgesetz, das ist quasi die Verfassungsgarantie dafür. Der sichert den Gemeinden, aber auch den Gemeindeverbänden, also Kreisen zum Beispiel, das Recht zu, ihre eigenen Angelegenheiten vor Ort selbst zu regeln.
Klingt gut. Eigene Angelegenheiten selbst regeln. Ja, klingt nach viel Freiheit, ist das auch, aber, und das ist wichtig, immer nur im Rahmen der Gesetze, so steht's da. Es gibt also schon Leitplanken sozusagen.
Okay, Artikel 28 also. Und eigenverantwortlich regeln, was heißt das denn jetzt ganz konkret? In dem Material, da fliegen einem ja so Begriffe um die Ohren wie Allzuständigkeit, Finanzhoheit, Personalhoheit, Organisationshoheit. Das klingt ja fast wie so ein All-Inclusive-Paket für die Kommunen. Ja, das ist im Grunde die Idee. Allzuständigkeit heißt, die Kommune ist erstmal für alles zuständig, was halt vor Ort so anfällt und nicht ausdrücklich dem Bund oder dem Land zugewiesen wurde.
Okay.
Finanzhoheit. Sie soll über ihr Geld, also Einnahmen und Ausgaben, selbst bestimmen können. Denk an die Grundsteuer oder auch Gebühren.
Ja.
Personalhoheit. Klar, sie stellen ihre Leute selbst ein, sind der Chef, der Dienstherr. Und Organisationshoheit. Sie entscheiden selbst, wie sie ihre Verwaltung aufbauen, welche Ämter es gibt und so weiter. Das ist schon ein starkes Bündel an Rechten.
Mhm.
Aber das ist das Entscheidende, diese Selbstverwaltung, die existiert nicht im luftleeren Raum. Der Staat schaut da schon drauf.
Aha, da sind wir bei den Leitplanken. Und wie funktioniert dieses Draufschauen, diese Aufsicht? Man will ja wahrscheinlich verhindern, dass jede Gemeinde einfach macht, was sie will, oder?
Genau. Man unterscheidet da vor allem zwischen der Rechtsaufsicht und der Fachaufsicht. Die Rechtsaufsicht, die prüft nur, ob das, was die Kommune tut, mit dem geltenden Recht übereinstimmt. Also, ist das alles legal?
Verstehe.
Die Fachaufsicht, die geht einen Schritt weiter, die prüft bei bestimmten Aufgaben auch, ob das Handeln zweckmäßig ist, also fachlich sinnvoll. Das betrifft aber vor allem Aufgaben, die der Staat den Kommunen überträgt, damit sie die erledigen.
Ah ja.
Und diese Aufsicht, die ist hierarchisch aufgebaut. Das geht vom Landkreis oder der Bezirksregierung, je nach Bundesland, bis hoch zum jeweiligen Innenministerium.
Verstanden. Also Freiheit ja, aber mit Kontrolle. Wo ist denn diese kommunale Ebene eigentlich im ganzen Staatsaufbau? Das Material zeigt ja diese typische Pyramide. Bund oben, dann die 16 Länder.
Richtig.
Dann kommen so verschiedene Ebenen, Kreise und ganz unten dann die Gemeinden. Und davon gibt es ja echt eine Menge. Über 12.000 stand da, glaube ich.
Ja, eine riesige Zahl. Und was das noch unterstreicht, fast die Hälfte von uns Deutschen lebt in kleineren Orten. Also unter 20.000 Einwohnern. Das zeigt ja, wie nah diese Ebene eigentlich an uns dran ist.
Stimmt.
Und ein ganz wichtiger Punkt, den die Quellen auch immer wieder betonen, Kommunalrecht ist in erster Linie Ländersache.
Ah, okay.
Das heißt, jedes der 16 Bundesländer hat seine eigene Gemeindeordnung. Manchmal heißt das auch Kommunalverfassung. Und deshalb gibt es da teilweise echt erhebliche Unterschiede in Deutschland.
Ländersache heißt also, es gibt nicht ein Kommunalrecht für alle, sondern 16 verschiedene?
Im Grunde ja. Die Grundprinzipien aus Artikel 28 gelten natürlich überall, aber die Ausgestaltung im Detail.
Mhm. Ist unterschiedlich. Das erklärt dann wohl auch, warum manche Dinge in Bayern anders laufen als, sagen wir, in Schleswig-Holstein.
Genau. Das Material spricht da ja von verschiedenen inneren Gemeindeordnungen.
Ja, was sind da so die Hauptunterschiede? Da fallen Begriffe wie Süddeutsche Ratsverfassung und Magistratsverfassung. Klingt erstmal kompliziert.
Es ist im Kern gar nicht so sehr. Es geht darum, wie die Macht in der Gemeinde verteilt ist. Also, wer sind die wichtigsten Organe und wie arbeiten die zusammen? Ganz vereinfacht kann man oft danach unterscheiden, wie die Spitze der Gemeinde aufgebaut ist.
Mhm. Die Süddeutsche Ratsverfassung, die gilt heute tatsächlich in den meisten Ländern, also längst nicht nur im Süden.
Okay.
Die ist eher, sagen wir mal, einköpfig. Das heißt, du hast den gewählten Rat, Gemeinderat oder Stadtrat und daneben als weiteres starkes Organ den Bürgermeister, der meistens direkt gewählt wird. Und der ist dann...
Der ist oft beides. Vorsitzender im Rat und gleichzeitig der Chef der Verwaltung. Da liegt schon ziemlich viel Macht bei einer Person.
Verstehe. Ein starker Bürgermeister also. Und die Alternative, diese Magistratsverfassung?
Die gibt's heute nur noch in Hessen. Die ist zweiköpfig. Da hast du neben dem Parlament, das heißt dort Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung, noch ein eigenes Gremium für die Verwaltung.
Ah ja.
Das ist der Magistrat in Städten oder der Gemeindevorstand in Gemeinden. Dieses Gremium wird vom Parlament gewählt. Es besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und mehreren Beigeordneten. Hier ist die Macht also stärker geteilt.
Interessant.
Und das ist nicht nur Theorie, das prägt wirklich die lokale Politik und auch die Rolle, die der Bürgermeister spielt.
Das leuchtet ein. Also Unterschiede für Strukturen, aber die Aufgaben, die die Kommunen haben, die sind doch wahrscheinlich überall ziemlich ähnlich, oder? Wofür sind die denn nun zuständig? Das Material hat das ja so schön in drei Gruppen geteilt. Weisungsaufgaben, Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben. Das klingt nach einer wichtigen Unterscheidung.
Ist es auch. Vor allem, weil davon abhängt, wie viel Spielraum die Kommune hat und wer die Aufsicht führt. Fangen wir mal mit den Weisungsaufgaben an. Das sind eigentlich staatliche Aufgaben, die der Bund oder das Land an die Kommunen weitergibt, damit die sie erledigen. Quasi im Auftrag.
Okay.
Die Kommune handelt da als unterste staatliche Behörde. Sie hat keinen Spielraum, ob sie es macht oder wie sie es macht. Sie muss sich an die Weisungen halten.
Also strikte Vorgaben.
Genau. Und der Staat hat die volle Rechts- und Fachaufsicht. Wichtig dabei, das Konnexitätsprinzip heißt, wer die Musik bestellt, der bezahlt sie auch. Der Staat muss die Kosten dafür tragen.
Und was sind das für Aufgaben?
So Klassiker sind das Pass- und Meldewesen, also Personalausweis, Ummeldung oder auch Aufgaben als örtliche Polizei oder Ordnungsbehörde.
Verstehe. Reine Durchführungsaufgaben für den Staat. Und dann die Pflichtaufgaben. Da steckt ja Pflicht drin, aber auch Selbstverwaltung. Wie passt das zusammen?
Genau das ist der Punkt. Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, das sind Aufgaben, die die Kommune im eigenen Namen machen muss. Der Gesetzgeber sagt, die sind unverzichtbar für die Grundversorgung der Bürger, die Daseinsvorsorge.
Aber?
Ah, okay. Und Beispiele dafür?
Schulträgerschaft, also die Gebäude und die Ausstattung der Schulen bereitstellen, nicht die Lehrer. Dann Abwasserbeseitigung, der Brandschutz, Müllabfuhr organisieren oder auch die Bereitstellung von Kita-Plätzen fällt da oft drunter.
Und wie wird es bezahlt?
Oft gemischt, teilweise über Gebühren von uns Bürgern, teilweise über staatliche Zuweisungen.
Okay, also das muss, aber schon mit einem gewissen lokalen Stempel bei der Umsetzung. Und dann die dritte Gruppe. Die freiwilligen Aufgaben. Das ist dann der Bereich, wo die Kommunen so richtig gestalten können, oder? Sozusagen die Kür. Exakt. Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben. Das ist der Kern der kommunalen Freiheit, der Gestaltungsfreiheit. Das ergibt sich aus dieser Allzuständigkeit, die wir am Anfang hatten. Hier entscheidet die Kommune komplett frei. Macht sie überhaupt was? Und wenn ja, wie macht sie es?
Und was fällt da so drunter?
Alles, was das Leben vor Ort schöner macht, könnte man sagen. Der Bau vom Schwimmbad, die Förderung von Sportvereinen oder Kultur, Wirtschaftsförderung, ein Jugendzentrum einrichten. Hier zeigt sich wirklich der politische Wille und der Charakter einer Gemeinde. Aber,
ja,
und das ist der große Haken, den das Material auch immer wieder nennt, das alles geht nur im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit.
Ah, das liebe Geld.
Das heißt, hier geht die Schere zwischen reichen und armen Kommunen wahrscheinlich am weitesten auseinander. Genau das ist die traurige Realität, ja. Finanzstarke Kommunen können sich da ein breites Angebot leisten. Schwimmbäder, Bibliotheken, Theaterzuschüsse. Während finanzschwache Kommunen hier oft massiv sparen müssen oder manche Dinge gar nicht erst anbieten können. Das ist ja auch ein ständiges Thema in der Politik.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Lass uns mal zu den Leuten kommen, die diese Entscheidungen treffen. Wer sind denn die Hauptakteure vor Ort? Das Material nennt natürlich als erstes den Gemeinderat oder Stadtrat, die gewählten Vertreterinnen und Vertreter.
Das zentrale Organ, genau.
Was ich da interessant fand, war die Beschreibung vom Wahlsystem in vielen Ländern. Dieses Kumulieren und Panaschieren, dass man also Stimmen auf einen Kandidaten häufen oder über verschiedene Listen verteilen kann. Das ist ja anders als bei der Bundestagswahl. Stimmt, das soll die Persönlichkeitswahl fördern, also dass man eher bestimmte Leute wählt als nur eine Partei. Und dieser Rat, der ist dann eben das Hauptorgan. Der trifft die wichtigen Entscheidungen, beschließt den Haushalt, das ist das sogenannte Königsrecht des Parlaments, erlässt die Satzungen, also das lokale Recht.
Und kontrolliert die Verwaltung und den Bürgermeister?
Genau. Die Mitglieder machen das ehrenamtlich, kriegen aber eine Aufwandsentschädigung. Und formal sind sie nur ihrem Gewissen verpflichtet. Das ist das freie Mandat nach Artikel 38 Grundgesetz. Auch wenn natürlich in der Praxis die Fraktionen eine riesige Rolle spielen.
Klar. Und für die Detailarbeit gibt's dann Ausschüsse.
Richtig, die bereiten die Entscheidungen zu Fachthemen vor, im Bauausschuss, Sozialausschuss, Finanzausschuss und so weiter.
Okay, und dann der zweite große Player, der Bürgermeister oder Oberbürgermeister in größeren Städten. Der wird ja heute fast überall direkt von den Bürgern gewählt, oft für ziemlich lange Zeit, 6 oder 8 Jahre. Seine Rolle ist ja, je nach diesem Verfassungstyp, den wir hatten, ziemlich zentral, oder?
Ja. Ganz klar. Besonders in dieser weit verbreiteten süddeutschen Ratsverfassung ist er wirklich die Schlüsselfigur. Er ist Vorsitzender im Rat, er leitet die Verwaltung und er repräsentiert die Gemeinde nach außen.
Also 3 Hüte auf.
Sozusagen. Er bereitet die Ratsentscheidungen vor und führt sie dann auch aus. Das ist schon eine enorme Machtfülle. In Hessen mit der Magistratsverfassung ist seine Rolle etwas anders gestrickt, weil ja die Verwaltungsleitung beim Magistrat als Kollegium liegt und das Parlament einen eigenen Chef hat. Aber egal wie, die Anforderungen an das Amt sind hoch. Das Material sagt ja auch, Verwaltungs-, Wirtschafts- oder Jurakenntnisse sind da schon sehr, sehr hilfreich.
Und auf der Kreisebene heißt er dann Landrat.
Genau, das ist das Pendant auf Kreisebene. Der wird auch oft direkt gewählt.
Gut, Rat und Bürgermeister sind also die Gewählten. Aber was ist mit uns, den Bürgerinnen und Bürgern? Können wir auch zwischen den Wahlen irgendwie mitmischen? Das Material hat da ja Stichworte wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid genannt. Das klingt nach direkter Demokratie.
Das sind sie auch. Das sind wichtige Instrumente der direkten Demokratie auf der kommunalen Ebene, die in den letzten Jahrzehnten ja auch deutlich gestärkt wurden. Mit einem Bürgerbegehren, da kann ein bestimmter Teil der Bürger, die Hürde, das Quorum, ist von Land zu Land unterschiedlich, verlangen, dass über eine ganz konkrete Frage abgestimmt wird.
Und die muss in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen, nehme ich an.
Ja, genau. Man muss dafür Unterschriften sammeln. Und wenn dieses Begehren dann zulässig ist, also alle formalen Voraussetzungen erfüllt sind, dann kommt es zum Bürgerentscheid.
Und da stimmen dann alle ab?
Ja, alle Wahlberechtigten können dann über diese Sachfrage direkt mit Ja oder Nein abstimmen. Das Ergebnis ist dann für eine bestimmte Zeit bindend, so wie ein Beschluss vom Gemeinderat. Übrigens kann der Rat auch selbst sagen, hey, zu dieser Frage holen wir uns mal die Meinung der Bürger per Entscheid ein.
Klingt erstmal ziemlich gut. Direkte Mitbestimmung. Aber gibt's da auch Grenzen? Kann man jetzt über alles per Bürgerentscheid abstimmen? Den Haushalt zum Beispiel?
Nein, da gibt es klare Schranken, die stehen auch im Material drin. Bestimmte Themen sind typischerweise rausgenommen. Dazu gehören eben die Weisungsaufgaben, klar, die muss die Kommune ja machen. Dann die Haushaltsplanung als Ganzes, kommunale Steuern und Gebühren, reine Personalentscheidungen der Verwaltung.
Und oft auch Bauleitpläne, also Bebauungspläne, in bestimmten Phasen des Verfahrens.
Genau. Die Idee dahinter ist wohl, dass manche Entscheidungen einfach zu komplex sind, vielleicht Rechte von Dritten stark berühren oder dass man die Handlungsfähigkeit der Verwaltung sichern muss.
Verstehe.
Und es gibt noch eine zweite Hürde, die oft ziemlich hoch ist, das sogenannte Zustimmungsquorum.
Was heißt das?
Es reicht nicht, dass einfach die Mehrheit der Abstimmenden mit Ja oder Nein stimmt. Diese Mehrheit muss gleichzeitig auch einen bestimmten Prozentsatz aller Wahlberechtigten ausmachen. Im Text stand, glaube ich, was von 20% als Beispiel.
Ah, ja.
Und daran scheitern in der Praxis tatsächlich viele Bürgerentscheide, weil einfach nicht genug Leute hingehen oder zustimmen.
Verstehe. Also ein Instrument mit Potenzial, klar, aber eben auch mit eingebauten Sicherungen und Hürden. Okay, wenn jetzt eine Entscheidung getroffen ist, egal ob vom Rat oder durch Bürgerentscheid, wie setzt die Kommune das dann rechtlich um? Das Material hat ja Unterschieden zwischen privatem und öffentlichem Recht.
Richtig. Die Kommune kann einerseits handeln wie du und ich oder wie eine Firma. also ganz normale Verträge nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB, schließen. Das ist der privatrechtliche Weg.
Zum Beispiel.
Sie kauft ein Grundstück, sie beauftragt eine Firma, den Kindergarten zu bauen, sie schließt Arbeitsverträge mit ihren Erzieherinnen ab. Da ist sie erstmal auf Augenhöhe mit dem Vertragspartner.
Okay. Und das andere? Das öffentliche Recht?
Ja. Das ist das typischere Handeln, wenn sie als Hoheitsträger auftritt, also mit staatlicher Autorität. Hier nutzt sie vor allem zwei Instrumente. Das Wichtigste für allgemeine Regelungen ist die Satzung.
Satzung, das klingt so nach Gesetz, aber eben nur für die Gemeinde?
Genau das ist es, perfekt beschrieben. Eine Satzung ist eine Rechtsnorm, eine Art lokales Gesetz, das vom Gemeinderat beschlossen wird und nur im Gemeindegebiet gilt. Die regelt generelle Dinge.
Wie zum Beispiel?
Zum Beispiel die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek oder das Schwimmbad. Oder wie hoch die Abwassergebühren sind. Oder die Friedhofsgebühren, die Hundesteuer. Auch Bebauungspläne, die ja festlegen, was wo gebaut werden darf, sind Satzungen. Sie schaffen also Recht für alle auf lokaler Ebene. Aber immer auf Basis eines Landes- oder Bundesgesetzes, das das erlaubt.
Okay, Satzungen sind also die Regeln für alle. Und wenn es jetzt um meinen ganz konkreten Fall geht, meine Baugenehmigung oder der Bescheid über die Müllgebühren für mein Haus.
Dann kommt das zweite wichtige Instrument ins Spiel, der Verwaltungsakt. Den kennen viele auch als Bescheid. Das ist die verbindliche Entscheidung der Behörde für einen Einzelfall, die eine Rechtswirkung nach außen hat.
Und deine Beispiele passen super.
Ja.
Die Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt, der dir was Gutes tut, er erlaubt dir was, man sagt begünstigend. Der Gebührenbescheid, der will was von dir, nämlich Geld, der ist belastend.
Und die Ablehnung von meinem Antrag wäre auch einer?
Auch ein Verwaltungsakt, ja. Wichtig ist, jeder Verwaltungsakt braucht eine Rechtsgrundlage, also ein Gesetz oder eine Satzung. Und weil er ja in deine Rechte eingreifen kann, muss er bestimmte formale Regeln einhalten. Und ganz wichtig, du kannst ihn rechtlich überprüfen lassen.
Ah.
Meistens erstmal mit einem Widerspruch bei der Behörde selbst. Und wenn das nichts bringt, dann mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht.
Gut, zu wissen, dass man sich da wehren kann. Wer macht denn eigentlich die ganze Arbeit dahinter? Die Ratsmitglieder, die sind ja ehrenamtlich, die schreiben ja nicht die Baugenehmigungen, oder?
Nein, nein, dafür gibt es ja die hauptamtliche Gemeindeverwaltung. Oder Stadtverwaltung, Kreisverwaltung, je nachdem. Das ist sozusagen der Maschinenraum der Kommune mit den festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Und die ist dann gegliedert?
Ja, meistens so ganz klassisch hierarchisch in Ämter oder Dezernate nach Aufgabenbereichen. Also Hauptamt, Kämmerei für die Finanzen, Bauamt, Ordnungsamt, Sozialamt, Jugendamt, was es da alles gibt.
Und an der Spitze steht dann der Bürgermeister oder Landrat?
Genau, der leitet diese Verwaltung, organisiert den Laden, führt die Aufsicht und vertritt die Kommune nach außen. Da war doch vorhin noch diese Sache mit der Doppelfunktion vom Bürgermeister, die im Material stand. Irgendwas mit Chef der Kommune und gleichzeitig Staatsdiener.
Ja, das ist ein bisschen knifflig, aber wichtig. Als Leiter der kommunalen Selbstverwaltung, da führt er eben die Beschlüsse vom Rat aus und kümmert sich um die Selbstverwaltungsaufgaben, also Pflicht- und freiwillige Aufgaben.
Okay.
Wenn er aber Weisungsaufgaben erledigt, also diese staatlichen Auftragsarbeiten macht, zum Beispiel als Chef der örtlichen Ordnungsbehörde Bußgelder verhängt, dann handelt er als unterste staatliche Behörde.
Ah, verstehe.
Dann ist er quasi der verlängerte Arm vom Land oder Bund und unterliegt dann auch deren Fachaufsicht. Das kann man manchmal sogar am Briefkopf erkennen, ob da Stadt XY oder der Bürgermeister als Ordnungsbehörde steht.
Interessant. Und die Kommune muss nicht alles in dieser Kernverwaltung machen. Das Material hat doch noch andere Organisationsformen erwähnt. Regiebetrieb, Eigenbetrieb, Eigengesellschaften. Das klang so nach verschiedenen Werkzeugen im Koffer.
Das sind sie auch. Gerade wenn es um wirtschaftliche Tätigkeiten geht, sucht man oft flexiblere Formen als so eine klassische Amtsstruktur. Ein Regiebetrieb ist noch ganz nah dran, quasi eine Abteilung ohne eigene Kasse, ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Okay.
Ein Eigenbetrieb ist schon deutlich selbstständiger. Der hat ein eigenes Budget, einen Wirtschaftsplan, eigenes Vermögen, ist aber rechtlich immer noch Teil der Kommune. Viele Stadtwerke oder Abfallwirtschaftsbetriebe sind so organisiert.
Macht Sinn.
Und die Eigengesellschaft, die geht noch einen Schritt weiter. Das ist dann ein richtiges Unternehmen in privater Rechtsform, also meistens eine GmbH, selten eine AG, das aber komplett der Kommune gehört.
Und wofür macht man das?
Typische Beispiele sind kommunale Krankenhäuser, Verkehrsbetriebe, Wohnungsbaugesellschaften. Das Ziel ist meistens, wirtschaftlicher und flexibler agieren zu können als in der Kernverwaltung. Aber auch hier gilt, es muss immer ein öffentlicher Zweck dahinter stehen. Reine Gewinnmaximierung ist für Kommunen nicht erlaubt.
Puh, okay. Das war jetzt echt eine ziemlich umfassende Tour d'horizon durchs Kommunalrecht. Lass uns das mal kurz zusammenfassen. Also, kommunale Selbstverwaltung, die ist im Grundgesetz garantiert.
Richtig.
Wird aber durch die Länder ausgestaltet, deswegen gibt es diese Vielfalt. Es gibt klare Aufgaben mit unterschiedlichem Spielraum und staatlicher Aufsicht. Oben stehen der gewählte Rat und der Bürgermeister. Wir Bürger können aber auch über Bürgerbegehren und Entscheide mitmischen.
Genau.
Und die Verwaltung handelt mit Satzungen und Verwaltungsakten und kann Aufgaben auch in andere Formen auslagern. Schon ein komplexes System, das aber unseren Alltag ja doch massiv prägt.
Absolut. Denk nur an die Kita-Gebühren, die Müllabfuhr, den Zustand der Straße vor deiner Tür, die lokalen Steuern. All das wird durch dieses System gesteuert und entschieden. Das ist wirklich die politische Ebene, die unserem täglichen Leben am nächsten ist. Auch wenn man die Mechanismen dahinter oft gar nicht so sieht.
Ja, genau. Und da setzt vielleicht auch so ein Gedanke an, den ich dir zum Schluss mitgeben möchte. Das Material hat ja immer wieder diese finanziellen Zwänge betont, gerade bei den freiwilligen Aufgaben, also da, wo die Kommunen eigentlich gestalten könnten.
Mhm.
Und gleichzeitig haben wir die Hürden bei der direkten Beteiligung gesehen, dieses Quorum zum Beispiel. Das bringt mich so zur Frage, wie viel echte Selbstverwaltung und Gestaltungsmacht bleibt denn den Kommunen, gerade den Ärmeren, unter diesen Bedingungen heute eigentlich noch? Und was macht das mit unserem Gefühl als Bürger, vor Ort wirklich was bewegen zu können? Tja. Vielleicht eine Frage, die dich noch ein bisschen begleitet. Für heute sind wir jedenfalls am Ende unserer Vertiefung. Danke fürs Zuhören.
Ja, danke auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.